Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Lars Hendrik Beger und
Elisa von Hof vom Spiegel.
Die Vorwürfe gegen Mitglieder der Band Rammstein reißen nicht ab. Vor zwei Konzertterminen in Wien, heute und morgen, berichtet der ORF über eine neue mutmaßliche Betroffene, die schwere Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann erhebt. Kurz zuvor waren auch neue Vorwürfe gegen den Keyboarder Christian Flake-Lorenz laut geworden. Immer mehr Frauen wenden sich mit ihren Erfahrungen an JournalistInnen, zum Beispiel an Elisa von Hof. Sie hat für den Spiegel zu dem Thema recherchiert. Und sie beobachtet, was mit Frauen passiert, die ihre Erfahrungen geschildert haben. Hallo, Frau von Hof.
Hallo.
Sie schreiben in einem Kommentar, der am Wochenende bei Spiegel Online erschienen ist, viele Frauen, die mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen sind, werden von vielen als, ich zitiere das jetzt mal, Lügnerin, Dummchen oder beides gesehen. Was meinen Sie damit?
Dass ich beobachtet habe, nachdem wir unsere Recherche veröffentlicht haben, dass irgendwie die Skepsis gegenüber mutmaßlichen Opfern von Machtmissbrauch sehr groß ist. Und häufig wird aus dieser Skepsis sogar Hohn. Das ist jetzt meine persönliche Alltagsbeobachtung. Ich hatte den Eindruck, dass den Frauen, die über den mutmaßlichen Machtmissbrauch gesprochen haben, dass über die sehr schlecht gesprochen wird irgendwie. Es gab dann verschiedene Vorwürfe, zum Beispiel diese Frauen wollten dem armen Sänger Till Lindemann was andichten. Heute würden ja berühmte Männer wie Till Lindemann auf einer Abschussliste stehen. Andere haben behauptet, die Groupies wären ja irgendwie selber schuld. Wer sich auf eine After-Show-Party oder eine After-After-Show-Party von einem berühmten Musiker einladen ließe, der müsse ja quasi darauf gefasst sein, dass man dafür in irgendeiner Form einen Preis bezahlen müsste. Und Groupies, also eben junge Frauen, sollten halt nicht so naiv sein. Das haben sehr viele gesagt. Ich fand das irgendwie entlarvend. Zum einen, weil man naiv ja immer nur in Verbindung mit jungen Frauen benutzt. Man würde ja naiv niemals zu einem, weiß ich nicht, männlichen Fußballfan sagen. Und irgendwie steckt dahinter halt ein fürchterliches Frauenbild.
Ja, wie erklären Sie sich das denn? Also der Vorwurf zu lügen oder vielleicht auch zu dumm zu sein und kapieren, was geschieht. Wie erklären Sie sich, dass solche Meinungen in der Öffentlichkeit über diese Frauen, die sich jetzt äußern, vorherrschen?
Naja, das ist natürlich eine internalisierte Misogynie, die wir leider alle irgendwie haben, ne? Also mehr oder minder. Ich finde es nur bestürzend, dass Frauen es dieser Mehrheit irgendwie nicht recht machen können. Man will ihnen einfach nicht glauben. Man glaubt viel lieber den mutmaßlichen Tätern im Scheinwerferlicht, also Männern mit Macht, Geld, Sichtbarkeit und Reichweite. Und ich glaube, das sagt nichts Gutes über den Stand der MeToo-Debatte aus. Ne? Wir haben jetzt fast 6 Jahre MeToo-Debatte. Es gibt viele verschiedene Fälle von Machtmissbrauch, die in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit gekommen sind, Fälle, die gut recherchiert sind, Fälle, die auch teilweise von Gerichtsurteilen untermauert sind. Und trotzdem, obwohl wir mittlerweile, so wie ich eigentlich annahm, eben sehr viel gelernt haben über Macht und auch über den Missbrauch von Macht, glaubt die Mehrheit immer noch lieber den Männern im Scheinwerferlicht.
Sie haben Ihren Kommentar ja auch misogyner Beißreflex genannt. Also ein Reflex auf solche Geschichten. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, MeToo ist ein Thema, das begleitet die Öffentlichkeit seit 6 Jahren. Warum gibt es diesen Reflex denn aus Ihren Augen noch? Sind wir da nicht eigentlich schon viel, viel weiter?
Leider scheinen wir nicht weiter zu sein. Ne? Das belegt ja jetzt leider die Debatte um Rammstein. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich hatte zunächst gedacht, als die ersten Vorwürfe öffentlich wurden, dass es auch Anteilnahme mit den Frauen gab, Empathie. Es gab eine große Spendensammelaktion, falls die Opfer verklagt werden sollten, dass sie sich auch irgendwie juristisch wehren können. Da wurden mehrere 100.000 Euro gesammelt. Und zuerst dachte ich eben, oh wow, es ändert sich was. Wir stehen vielleicht doch an einem anderen Punkt heute nach 6 Jahren. Aber jetzt muss ich eben sagen, das stimmt nicht ganz oder stimmt leider nicht. Rammstein spielt weiterhin vor ausverkauften Stadien, jetzt in den letzten Tagen in Berlin, jetzt in Wien. Es kommen Hunderttausende, um die Band zu sehen. Die Band war mit 6 Alben in den Top 100 Albumcharts vertreten. Einige der Platten waren erst nach den Vorwürfen wieder in den Charts zugegen. Andere kletterten echt ein paar Plätze nach oben. Und das zeigt dann eben doch, dass wir leider noch nicht weiter sind in den letzten 6 Jahren gekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Ich glaube, zum anderen ist es leider, das möchten einige vielleicht nicht hören, aber es ist leider die Misogynie gegen junge Frauen, dass man gerade jungen Frauen oft mit Skepsis begegnet und sie halt für dumm oder für naiv hält. Das ist leider über die letzten Jahre, Jahrhunderte internalisiert worden. Es hört sich mal ein bisschen platt an, aber ich glaube, man kann es nicht anders greifen. Und Victim Blaming spielt da natürlich auch eine Rolle. Auch das ist verschränkt mit einer internalisierten Misogynie. Dazu kommt bei Frauen, finde ich, die sich über andere mutmaßliche Opfer von Machtmissbrauch, eben oft jungen Frauen, unterhalten, dass sie so ein bisschen herabwürdigen. Ne? Also man kann sich selber halt fantastisch abgrenzen von anderen jungen Frauen, indem man sie halt belächelt oder ein bisschen als dumm empfindet. Ne, dann kann man halt so die Farbe rosa tragen, irgendwie ist ein bisschen lächerlich und hohe Schuhe sind irgendwie ein bisschen affig und die Rammstein ist halt weiterhin total cool. So, und das ist natürlich ein Abgrenzungsreflex, den man Pick-Me-Syndrom nennt.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es diese Vorstellung zu geben scheint bei manchen Fans. Das ist ja auch bei Umfragen vor den Konzerten immer wieder als O-Ton herausgekommen, dass Menschen sagen, es gab ja immer schon Groupies und die müssen ja eigentlich wissen, was auf solchen Partys passiert. Das haben sie ja eben auch gesagt. Sie haben ja mit ganz vielen Frauen gesprochen, die eigene Erfahrungen berichtet haben. Was für einen Eindruck haben Sie? Wussten die, worauf die sich einlassen?
Nein. Aus der Recherche kann ich sagen, dass mein Eindruck war der, dass es die meisten Frauen, mit denen wir gesprochen haben, nicht wussten. Weil es eben, so wie sie es uns klar gemacht haben, nicht transparent gemacht wurde, was da passiert. Auf was man sich auf einer Aftershow-Party eventuell einstellen müsse und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, das, was man kritisieren kann. Ne? Also, dass dann Unkenntnis entsteht. Und natürlich gibt es ein gigantisches Machtgefälle zwischen einem berühmten Sänger mit wahnsinnig viel Sichtbarkeit, mit wahnsinnig viel Macht, der im Scheinwerferlicht steht, der ein Apparat um sich herum organisiert hat, natürlich, der auf ihn abgestimmt ist. Und dieses Machtgefälle zwischen diesem Star und einem Fan, das ist einfach gigantisch. Und da muss es keine wirtschaftliche oder ökonomische Abhängigkeit in Form eines Jobverhältnisses geben, wie wir das jetzt in anderen Fällen von Machtmissbrauch war. In diesem Fall ist das Machtgefälle trotzdem gigantisch.
Jetzt haben Sie mit vielen mutmaßlichen Opfern gesprochen und diese Personen, mit denen Sie gesprochen haben, die kriegen ja auch diesen öffentlichen Diskurs mit und die hören möglicherweise auch diese Stimmen, die Ihnen quasi selber eine Schuld zuschreiben, sei es in Form der Lüge oder der Naivität. Welchen Eindruck haben Sie? Wie geht es den Frauen, nachdem sie sich geäußert haben? Welche Erfahrungen machen die gerade?
Es gibt da eben zwei verschiedene Erfahrungen, die mutmaßliche Opfer von Machtmissbrauch nach so einer Recherche machen. Zeigen die sich mit Gesicht und mit ihrem Klarnamen? Das passiert ja selten, aus guten Gründen. Wenn es passiert, so wie in diesem Fall auch durch die YouTuberin Kyla und die Iren Shelby, dann passiert diesen Frauen, die eben erkennbar sind, passiert nicht viel Gutes. Öffentlich wird gehetzt gegen diese Frauen. Sie werden eben als Lügnerinnen bezeichnet, die eventuell berühmt werden wollen, indem sie sich eben mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit wenden. Und diesen Frauen wird ihre Glaubwürdigkeit abgesprochen. Und man hat es jetzt ja auch wieder ziemlich drastisch gesehen, während eben die Band in ausverkauften Stadien spielen kann und ihnen von Hunderttausenden zugejubelt wird, wurde auf die Iren Shelby Lynn in den sozialen Medien zum Beispiel an Kopfgeld ausgesetzt. Also diese Dinge passieren mutmaßlichen Opfern, wenn sie sich mit ihrem Klarnamen und ihrem Gesicht an die Öffentlichkeit wenden. Und wenn sich mutmaßliche Opfer nicht mit ihrem Klarnamen an die Öffentlichkeit wenden, sondern zum Beispiel an uns Journalistinnen und Journalisten, dann wiederum kann man ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie dadurch berühmt werden wollen, indem sie Vorwürfe dieser Art äußern, weil sie eben nicht mit ihrem Klarnamen in der Öffentlichkeit stehen. Und dann wird über diese Frauen oft gesagt, dass sie quasi aus dem Hintergrund anonym Dreck auf berühmte Männer wirfen, eventuell aus Rache, vielleicht weil sie enttäuscht darüber sind, dass sie zurückgewiesen wurden. Und das ist eine andere Form von Hetze, die gegen diese Frauen passiert und mit denen man als Opfer irgendwie umgehen muss.
Würden Sie denn Frauen trotzdem weiterhin dazu raten, über ihre Erfahrungen zu berichten und sich an Journalistinnen und Journalisten zu wenden?
Natürlich. Ich glaube, wenn wir das nicht weiter tun und diese Debatte verstummt und versiegt, dann kommen wir als Gesellschaft überhaupt nicht weiter. Ich glaube total daran, dass wir über Missstände wie Machtmissbrauch und die vielen verschiedenen Facetten von Machtmissbrauch, dass wir darüber weiter sprechen müssen. Und ich glaube, wir können darüber eben nur sprechen, indem sich weiterhin mutige Opfer an Journalistinnen und Journalisten wenden. Und wir tun unser Möglichstes, um unsere Quellen zu schützen.
Sagt Elisa von Hof, sie ist Journalistin beim Spiegel und hat an der Recherche zum Fall Till Lindemann und nun auch zum Fall betreffend anderer Rammstein-Mitglieder recherchiert. Und sie hat sich Gedanken gemacht über den Blick auf die Frauen, die sich äußern. Frau von Hof, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir haben vor einiger Zeit hier im Corso-Podcast noch eine kleine Hörempfehlung für Sie mit Thomas Schmidt-Lux gesprochen, Kulturwissenschaftler, über die Frage, warum Fans sich eigentlich so vor ihre KünstlerInnen und Bands stellen, sei es Rammstein oder auch andere Fälle, wie zum Beispiel den Comedian Luke Mockridge, zu hören im Corso-Podcast. Die heutige Ausgabe endet damit an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Corso. Kunst und Pop.